Game over. Das Spiel ist aus. Das gilt in zweifacher Hinsicht. Zum einen gilt das in Hinsicht auf das, was uns noch erwarten wird. Irgendwann ist dieses Leben mal hier vorbei. Irgendwann hört das mal auf. Game over, das Spiel ist aus. Das Spiel ist aus, ja. Viele oder manche erinnern sich noch an das Wunder von Bern. Live haben das wahrscheinlich die wenigsten von uns erlebt. Aber dieses Wunder von Bern 1954 in Bern, deutsche Nationalmannschaft 3:2 gegen Ungarn. Und dann ging der Schrei, als der Endpfiff, als der Pfiff da war. Das Spiel ist aus. Das Spiel ist aus. Aus, aus. Und das war was Positives, ja, Game Over. Game Over kann natürlich auch was Negatives sein. Also für die Ungarn war es wahrscheinlich auf der anderen Seite schlechter. Und Deutschland war ja öfters der Zweite, wenn ich an die Holländer denke, ja, das sind ja so diese ewigen Zweiten. Und das ist dann schon eher nicht so schön. Heute geht es um die Weltgeschichte. Heute geht es darum, dass irgendwann mal Game Over ist. Ja, das ist kein Spiel, aber ich denke, manchmal leben wir das Leben wie so ein Spiel und irgendwann ist Schluss und dann, spätestens dann merken wir, dass es eigentlich gar kein Spiel ist. Heute kommen wir zur letzten Folge unserer Serie Ausblick. Wir haben uns einen Ausblick getan und das könnt ihr auch nochmal nachschauen, gerne über unsere Playlist Matthäus 24 und 25. Wir haben begonnen mit die erste Predigt, da ging es um die jetzige Zeit, die Jesus als die Wehen bezeichnet. Es ging dann weiter um die sogenannte Entrückung. Das betrifft alle Menschen, die Jesus kennen und natürlich auch alle anderen indirekt, ja. Und dann ging es beim dritten Mal um die eigentliche Wiederkunft von Jesu, also das Finale, wo wir uns auch mit Fragen mit dem Antichrist beschäftigt haben. Und jetzt kommen wir dann haben wir letzte Woche noch eingeschaltet, das Gleichnis von den Talenten. Da geht es darum, dass wir, die wir Jesus kennen, irgendwann mal vor ihm stehen werden und werden belohnt werden. Ja, da geht es um Belohnung. Und heute geht es um das Finale, the final curtain, das allerletzte, das wird als das sogenannte Gericht, als das Weltgericht bezeichnet. Nun ganz ehrlich, da hat man nicht so richtig Lust drüber, darüber zu sprechen, besonders wenn es darum geht, wenn diese Predigt verbreitet wird. Aber es ist so, so wichtig, weil das ist hier etwas, wie gesagt, es ist kein Spiel, es ist Realität. Auch das, was wir heute hören werden. Und ich möchte dich einladen, mit dabei zu sein und mal die Bibel aufzuschlagen. Und zwar sind wir Matthäus stehen geblieben. Matthäus Kapitel 25. Und zwar ab Vers 31. Matthäus 25 ab Vers 31. Und wir schauen uns das, wie wir das halt auch so machen. Es gibt ja auch gute Traditionen. Wir lernen Vers für Vers durch die Bibel. Das ist das Beste, was du in dieser Zeit machen kannst. Hey, dass du dieses Buch kennst. Ich kann hier rumlabern, viele Geschichten erzählen oder irgendwas machen. Aber was ich eigentlich mache, und das erleichtert einem auch diese Aufgabe als Pastor, als Prediger, als Redner, wir schlagen einfach die Bibel auf und gucken, was darin steht. Da steht so viel Gutes drin und Wichtiges drin. Und da heißt es jetzt im Kapitel 25, Vers 31, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm. Achtung, das hier ist kein Gleichnis. Ja, das beschreibt die Realität, das beschreibt die Zukunft. Das beschreibt, es hat ganz, ganz, ganz viel auch mit dir zu tun. Natürlich wird das, was wir jetzt hier lesen, auch eine gewisse Bildsprache sein, damit wir das auch besser verstehen, ja? Aber das ist kein Gleichnis. Und was wir jetzt lesen, das sehen wir Jesus als der Richter, ja? Jesus, den wir alle kennen aus der Bergpredigt, selig sind die Friedenstiften, ja, und jetzt gerade nähern wir uns ja Ostern, wo die Jesusfilme wieder da über die Bildschirme flimmern, ja, und die stellen uns so einen Jesus dar, der hat so ein bestimmtes Klientel und bestimmte Art, aber hier wird uns ein Jesus gezeigt als der Richter. als jemand, der in Herrlichkeit ist und in Herrlichkeit regiert. Ich möchte euch nur mal, bevor wir hier einsteigen, mal drei Stellen nennen. Das heißt in Matthäus 24, Vers 30, übrigens auch hier in unserem Abschnitt, den haben wir uns vor ein paar Wochen angeschaut, da steht, und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen, da werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Power, großer Kraft und Herrlichkeit. Oder Jesaja 6, könnt ihr das nachschlagen, im Alten Testament, da begegnet Gott, zeigt sich in einer Vision, Jesus zeigt sich in einer Vision dem Jesaja und Jesaja sieht dieses Pompöse, dieses Großartige, diesen Thron, wo er da sitzt und da sind Engel drumherum und sie rufen heilig, heilig, Jesaja 6, ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus, wo er war, wurde mit Rauch erfüllt. Also richtige Power. Und ganz am Ende in der Offenbarung 19, Vers 12, wird uns Jesus beschrieben mit seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe, was den König der Könige beschreibt. Hey, das ist so ein anderes Bild, oder? Wir kommen hier gerade von Weihnachten. Krippe, das kleine Kind in dem Stall. Oder dann kommen wir jetzt Richtung Ostern, Kreuz. Da hängt er, der gekreuzigte Messias. Und jetzt kommen wir zu Krone. Krippe, Kreuz, Krone. Total unterschiedliche Dinge und alles die gleiche Person, nämlich Gott in Menschen, der Mensch geworden ist und der jetzt in der Herrlichkeit ist. Ja? Und er kommt, und das schauen wir uns heute an. Dieser Jesus ist, der hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern ich bin gekommen, um zu retten. Und dieser Jesus wird eines Tages da sein und wird tatsächlich richten. Wenn es hier heißt, seine Augen sind wie Feuerflammen, dann stelle ich mir so einen Scanner vor. Ja, du wirst durchgescannt und da bleibt nichts verborgen. Keine Heuchelei, keine Oberflächlichkeit, keine Gottlosigkeit. Weißt du, Gott ist so gnädig mit uns, bei mir schon über 50 Jahre. Gnädig. Aber irgendwann ist Game Over, wie der Schäuble das gesagt hat, ja, als es um den Rücktritt von Trump ging. Irgendwann ist Game Over. Irgendwann ist es Schluss. David Gussig, einer bekannter Ausleger, den ich sehr gern mir auch anschaue, dessen Kommentar übrigens bald auch in Deutsch sein wird, der sagt Folgendes. Diese dramatische Darstellung des Gerichts hier in Matthäus 25 kommt erst ganz am Ende einer langen Zeit der Gnade, der Barmherzigkeit und der Geduld. Das hier ist kein schnelles Gericht. Jesus hat unendlich lang sein Wesen der Liebe, der Vergebung und der Gnade dieser gefallenen Welt gezeigt, ist Zustand heute. Er kommt nun, um zu richten, eine Welt, die absolut verhärtet ist und total geweiht zur Rebellion gegen ihn. Und heute schauen wir uns dieses Gericht hier an. Schau, da heißt es in Vers 31 im zweiten Teil, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt alle Nationen, alle Menschen, alle Völker, egal wer, alle werden dort erscheinen. Dann heißt es weiter, und er wird sie voneinander scheiden, jetzt haben wir hier wieder so eine Bildsprache, wie ein Hirte seine Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Nun, in dieser Welt entscheiden andere über uns. Da werden nicht selten die Bösen die Guten und die Guten die Bösen, oder? Da wird ungerecht als Gerechtigkeit verkauft. Da zählt Macht und Einfluss, da wird Recht verbogen, da werden Reiche reicher, Arme ärmer. Aber weißt du was? Das ist nur vorübergehend. Eines Tages werden alle ihre Knie beugen und der König über alle Könige wird das Urteil sprechen. Schau mal, es heißt im Philipper 2, Vers 9 über Jesus, über diesen Jesus. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen steht. Name it. Nenn irgendeinen Namen. Hier heißt es, Jesus steht über allen Namen. Damit in dem Namen Jesu, heißt es da, sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Also alles. Unter der Erde, ja, selbst der Teufel muss sich beugen, letztendlich vor diesem großen Gott. Und es heißt nicht, sie werden gebeugt, sie werden sich freiwillig beugen vor dieser Herrlichkeit Gottes. Und alle Zungen werden bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Hey, wenn du jetzt das hier anschaust und du hast keinen Bezug zu Gott und du sagst, was erzählt denn der da? Ich werde dir sagen, auch du wirst eines Tages dich vor diesem großen Gott niederbeugen. Er sagt dann, wer die Guten sind, die Schafe zu seiner Rechten, und wer die Bösen sind, die Böcke. Da wird Folgendes passieren, und ich gehe jetzt mal hauptsächlich jetzt erstmal ein auf die zu Rechten, auf die sogenannten Schafe. Wer sind denn die Guten? Da heißt es in Vers 34, dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegnete meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Das ist doch toll, oder? Da steht Gott und sagt zu einer Gruppe und sagt, kommt zu mir, ihr seid gesegnet, nehmt den Himmel ein, ihr habt ein Erbe, kommt zu Gott, ihr habt Gemeinschaft mit ihm für alle Zeiten, für den Himmel. Wer ist ein Gesegneter des Herrn? Oder wie wärst du, wie kannst du dir sicher sein, dass du ein Gesegneter des Herrn bist? Weißt du, bei allem, was diese Schwere ist in diesem Text, den ich heute habe, habe ich eine super gute Nachricht für dich. Was du jetzt hörst, das kannst du dir zu eigen machen. Denn schau mal, wie kannst du ein Gesegneter des Herrn werden? Dafür bitte mal Epheser 1, Vers 7 anschauen. Durch ihn heißt es da, das heißt, durch wen? Durch Jesus Christus. Durch den Glauben, dadurch, dass du an Jesus glaubst, durch den Glauben an Jesus, der sein Sohn, sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen, Schuld, Sünde, Gottlosigkeit vergeben. That's the key. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel für dich. Wie wärst du ein Gesegneter des Herrn? Indem du an Jesus glaubst. Weißt du, er hat sein Blut für vergossen. Er ist ans Kreuz gegangen. Er hat Schuld, Ungerechtigkeit, alles auf sich genommen, damit ich freigesprochen werde. Ja, wir befinden uns hier im Gericht. Und im Gericht, wenn ich schuldig bin, brauche ich einen Freispruch. Und dieser Jesus hat den Preis bezahlt. Dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. That's the ticket. Das ist das Ticket. Das ist für dich. Und so bist du ein Gesegneter des Herrn. Es ist eigentlich so einfach, aber das Schwere daran ist, dass du dich auf ihn einlassen musst, dass du deinen Egoismus abgibst, dass du kapitulierst vor diesem Gott und zu ihm betest und zu ihm sprichst. Und dann wird sich dein Leben, dann passiert was. Du glaubst an ihn und dann kommt Gott in dein Leben rein. Ja, das heißt, sein Geist kommt in dein Leben rein. Er vergibt dir Schuld, er gibt dir seinen Geist und dann wird sich was verändern. Schau mal, es heißt in diesem gleichen Abschnitt, in Epheser 1, Vers 3, da heißt es dann, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, gepriesen sei er für die Fülle all des geistlichen Segens. Also da kommt richtig was, wird ausgeschüttet über dich. Und wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, dann weißt du das. Fülle von geistlichem Segen, an der wir in der himmlischen Welt durch Jesus Christus, durch den Glauben an ihn, Anteil bekommen haben, weil wir gehören jetzt zu ihm. Denn in Christus, hat er, Gott der Vater, uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, bevor die Erde überhaupt erschaffen wurde. Ey, kannst du das nachvollziehen? Ich nicht. Kann keiner nachvollziehen. Bevor Gott die Welt überhaupt erschaffen hat, hat er dich am Schirm gehabt. Mit dem Ziel, dass du erlöst wirst, ja, und dass du ein geheiligtes und untadeliges Leben führst. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt. Er hat dich dazu bestimmt. Schau mal, was hier steht. Boah, das ist so stark. Durch Jesus Christus seine Söhne und seine Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hat er es beschlossen. Der Plan Gottes mit dir ist, dass du sein Sohn bist und dass du seine Tochter bist. Das ist die Good News. Ich stehe jetzt hier und sage, die Menschen, nimm das an. Das ist für dich. Er beschenkt dich mit diesem Leben. Nimm es an. Und wenn du das angenommen hast, wenn du da drin lebst, das heißt es hier, dann hast du diesen Segen und dann wird das Auswirkungen haben auf dein Umfeld. Predigt letzte Woche über die Talente. Hör dir die mal an oder schau dir die an, wenn du es nicht getan hast. Und wie gesagt, das hat Auswirkungen. Hier zählt Jesus Auswirkungen auf. Schau mal, Vers 35. Denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete, ihr gabt mir zu trinken. Ich war ein Fremdling, ihr nahmt mich auf. Ich war nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Okay, die Frage stellt sich natürlich, Moment, Jesus? Jesus war krank und ich habe ihn besucht, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Und das fragen hier auch diese Gerechten auf seiner Seite. Vers 37 heißt es, dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf? Oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Ich finde die Frage interessant, oder? Und tatsächlich gibt es einige Leute unter uns, die sind ganz aktiv beschäftigt mit solchen ganz praktischen Dingen, um anderen zu helfen. Hey, Gott segne dich dafür. Oder ich denke an unsere Missionare, die wir im Ausland haben. Wir haben letzte Woche diesen Video gesehen von der Debbie, der ist auch noch auf der Playlist. Ja, die Debbie Trotlev in Tansania, die kann dann da stehen und sagen, ja genau, ich war im Waisenheim und habe den Kids da geholfen, den AIDS-weißen Kids und ich weiß, ich habe dir gedient dadurch. Oder die Oprescus in Rumänien, ja, die den Romas dienen, den Benachteiligten dienen. Und dann muss ich mich fragen, aber ich muss ehrlich sagen, hey, ich bin so viel mit Gemeinde beschäftigt und mit Predigen und mit Organisieren und mit Umbauen und mit alles Mögliche. Ups. Was kann ich aufweisen? Ja, aber weißt du, Jesus antwortet hier, Vers 40, und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Natürlich klafft hier Anspruch und Wirklichkeit auseinander. Aber weißt du, ich kenne keinen, der Jesus im Herzen hat und Gott nicht fragt, was kann ich tun? Was willst du von mir? Ja, zugegeben, da ist noch eine Menge Luft nach oben. Ja? Und zugegeben auch, es ist wichtig, dass wir unser Leben ernst nehmen, unsere Prioritäten auch hier wieder sortieren. Denn hier, was Jesus hier aufzählt, ist ja nicht die Rede von Bibellesen, von Gottesdiensten, von Lobpreis, von Predigen. Hier geht es um ganz praktische Dinge. Und ich weiß auch, dass wir als Gemeinde, als Christen, das manchmal auch sträflich vernachlässigen. Und sicher muss ich mir da auch an die eigene Nase packen. Und jeder Einzelne, ja. Aber ich möchte hier mal eine ganz kurze Zwischenbilanz ziehen, eine Zwischenprüfung sozusagen machen für dich, ganz persönlich, jetzt für dich und für mich. Was löst das aus, wenn du diese Frage von Jesus hörst oder das von Jesus hörst, hey, Kranke besucht und das gemacht und dies gemacht und jenes gemacht. Hast du da genug gemacht, ja? Was löst das aus? Löst es nicht irgendwie so ein bisschen beklemmendes Gefühl aus, zu denken, ah, ich hätte vielleicht noch mehr machen können. Ich hätte vielleicht meine Prioritäten verändern können. Und zu was führt dich das? Und wenn du ein Nachfolger Jesu bist, führt dich das ins Gebet, dass du sagst, Jesus, mache ich das, was ich mache, richtig? Soll ich nochmal meine Prioritäten überprüfen? Weißt du, und dann sind wir genau wieder da bei letzter Woche bei den Talenten. Da ist das Herz. Und das ist jetzt dein Herz. Und das zeigt mir, dass du das Herz am richtigen Fleck hast. Das ist wie bei Jesaja. Ich habe eben Jesaja zitiert, als er die Herrlichkeit Gottes sah und er sieht, boah, das ist ja stark. Und dann fragt Gott ihn in Jesaja 6, Vers 8, ich höre die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer will für uns gehen? Was sagt Jesaja da? Sende mich, sende mich. Weißt du, das ist immer dieser Effekt von echten Nachfolgern von Jesus. Immer sich zu fragen, wie können wir Dinge besser gestalten? Wie kann ich mehr ein Segen sein für Jesus? Und das mache ich mit Jesus aus. Und das zeigt mir und das zeigt dir, wenn du am richtigen Track, am richtigen Gleis bist. Wir haben auch als Gemeinde schon einiges investiert und gemacht. Und manchmal war das auch mal, wir haben investiert und dann wieder weniger. Ja? Aber wir haben uns immer auch gefragt, wo können wir ein Segen sein? Einige von euch wissen das. Wir haben vor einigen Jahren, das liegt mittlerweile schon 10 Jahre zurück, hatten wir eine Partnerschaft begonnen mit einer Gemeinde in Amman in Jordanien. Und tatsächlich ist das ein bisschen jetzt zur Zeit oder über die letzten Jahre ein bisschen dünner geworden. Obwohl ich nächste Woche ein Zoom-Treffen habe mit Pastor Khalil, dem Pastor von Amman. Richtig stark. Aber jetzt könnte man denken, da war ja auch mal irgendwas. Ja? Aber weißt du, da hatten wir damals von Gott aufs Herz gelegt bekommen, weil wir ein Segen sein wollen als City Chapel, dieser Gemeinde in Amman zu helfen. Die waren nämlich in eine Notsituation, in eine Not geraten. Die hatten ein Zentrum gebaut, um Menschen zu helfen, sie zu versorgen, zu schulen, und ihnen ist die Luft ausgegangen. Ja? Sie konnten nicht weiter, es war ein Versprechen da von irgendwelchen Christen, ihnen da finanziell unter die Arme zu helfen, und da ging nichts mehr. Und dann hat Gott uns das aufs Herz gelegt und innerhalb von paar Monaten nur, ich glaube es waren 3 Monate, kamen sag und schreibe 120.000 Euro zusammen. Die wurden gesammelt, teilweise von euch, der du das jetzt siehst, ja, teilweise von anderen Geschwistern aus anderen Gemeinden und Werken. Und wir konnten dieser Gemeinde helfen. Und ich kriege immer wieder meine WhatsApp von Khalil geschickt. Und weißt du, was die jetzt machen? Die machen genau das, was hier steht. Da werden Nackte gekleidet, da werden Hungernde ernährt. Da werden Flüchtlinge geholfen, ganz viele syrische Flüchtlinge, und sie beten mit ihnen, sie beten mit den Kranken, mit Muslimen und sind mit ihnen in Kontakt, im Gespräch. Und schau mal, das ist so ein bisschen eine Frucht, ja? Da wirst du vielleicht auch später mal stehen und sagen, wann haben wir da Flüchtlingen geholfen und Leute unterstützt? Und Jesus wird sagen, hey, schaut mal, was ihr da gemacht habt. Ja, oder unsere Flüchtlingsarbeit oder einfach Nachbar, wo du deinem Nachbarn einfach mal hilfst. Das sind alles so Dinge, vielleicht kleine Dinge, aber das ist ein Spirit, ein Geist, der da ist in seinen Kindern und der wirksam wird. Und ich behaupte mal, wenn es nur Menschen gäbe mit dieser Haltung, mit diesem Herz für Jesus, dann schau dir nochmal die Liste an hier, was da alles aufgeführt ist. Dann gäbe es keine Hungersnot, dann gäbe es sogar keine Wasserknappheit, dann gäbe es kein Flüchtlingselend, dann gäbe es kein extremes Gefälle zwischen Arm und Reich, dann würden Menschen nicht einfach Krankheiten erliegen in der dritten Welt oder in unserer Welt an Einsamkeit leiden, und keine Menschen müssten gefangen sich selbst überlassen werden, weil dieser Geist in seinen Kindern lebt und genau das passiert und passieren würde. Und das ist das, worauf es ankommt. Ja? Dass, wenn wir als seine Kinder leben, dann hat das Auswirkungen. Und darum steht hier, ja, auch wenn wir sicherlich einiges besser machen könnten, und hier steht, Vers 34, dann wird der Herr, der König, zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Herrn, und erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Deswegen lasst uns mit Jesus unterwegs sein. Und sei offen. Und wenn du gefragt wirst, hey, kannst du mir helfen? Dann sag nicht einfach nein. Wir können uns nicht zerteilen, ganz klar. Wir müssen Prioritäten setzen. Aber einfach so diese Haltung zu haben. Dann gibt es noch die auf der linken Seite. Ja, wir haben gerade auf der rechten Seite gesprochen. Dann gibt es noch die auf der linken Seite. Und das ist keine Good News, aber wie gesagt, auch wieder eine Herausforderung, weil das ist noch nicht so weit. Und das muss auch nicht so weit kommen. Denn ohne Gott muss jeder die Quittung kassieren. über das eben genannte Elend, was ich eben aufgezählt habe. Und dieses Elend ist zum größten Teil auch weltweit global Menschen verschuldet. Und dafür muss jeder Rechenschaft ablegen, auch wie er sich verhalten hat hier in diesem Leben. Und Rechenschaft abzulegen, ohne die Gnade, ohne die Vergebung, nur mit der Selbstgerechtigkeit, nur mit dem Gutbürgertum, dann, so würde man sagen, dann Gnade dir Gott. Aber die ist dann auch nicht mehr da. Vers 41. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, also bitte, das hat jetzt keine politische Bedeutung, ja, dann wird er denen zur Linken sagen, geht von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist, dem Teufel und seinen Engeln. Denn mich hungerte, jetzt gleiche Worte wieder, denn mich hungerte, ihr gab mir nichts zu essen, mich dürstete, ihr gab mir nichts zu trinken, ich war Fremdling, ihr nahmt mich nicht auf, ich war nackt, ihr habt mich nicht bekleidet, ich war krank im Gefängnis und ihr besuchtet mich nicht. Hier geht es wieder, Predigt letzte Woche, um vorsätzliches Verweigern. Zu wissen, was gut ist, Möglichkeiten zu haben und es bewusst zu unterlassen, weil man nur für sich lebt. Und das gilt ganz besonders für unsere westliche Welt, welche die Kapazität hätte, dem Spuk auf der Erde ein Ende zu machen. Und darum ergibt sich das von selbst, dieses scheinheilige Nachfragen von diesen Leuten in Vers 44, dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Einer Welt, die gerne denen in den Hintern kriecht, die sie vorwärts bringt, aber gleichzeitig über Leichen geht, wenn es um den eigenen Vorteil geht, die wird irgendwann zugrunde gehen. Und die wird irgendwann gerichtet. Und da steht nur noch dieser gerechte Richter. Vers 45, dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr an einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechte aber ins ewige Leben. Und die Welt wird gerichtet für all das Unterlassen. Und dem Fehlverhalten gegenüber dieser Geringsten, übrigens diese Geringsten sind in erster Linie die Geringsten unter den Brüdern und Schwestern, das sind in erster Linie Menschen, die an Jesus glauben und die vielleicht, weil sie auch diesen Glauben haben, nochmal ein mehr auf den Deckel kriegen. Vers 46, und sie werden hingehen, diese Leute, die das fahrlässig, nachweislich, vorsätzlich unterlassen haben, ohne die Erlösung. Sie werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber ins ewige Leben. Das wird in Offenbarung 20 nochmal beschrieben als das Gericht mit dem sogenannten großen weißen Thron oder dem Weltgericht. Da steht Offenbarung 20, Vers 11, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, hier haben wir es wieder, ja, diese Power von Christus, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und siehe, ich sah die Toten, die Großen, die Kleinen vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet. Das ist ähnlich wie bei Facebook, Instagram und das ganze, die ganze Datenflut, ja, wo alle Angst haben, oh, ich will nicht, dass meine Daten da irgendwo gespeichert werden. Zum einen, sie werden sowieso gespeichert, zum anderen, weißt du was, das macht mir eigentlich wenig aus, weil ich weiß, dass meine Daten sowieso gespeichert werden. Und Gott speichert alle Daten. Gott speichert alles. Und das Coole ist, wenn ich jetzt Jesus habe, da heißt es an der Stelle, er nimmt diese ganzen Daten und versenkt sie ins Meer und die werden nicht mehr gelesen. Das heißt, es betrifft mich eigentlich nicht. Das, was wir hier sehen, betrifft dich nicht, wenn du zu Rechten bist. Wenn du das hörst, komm zu mir, es ist weg, ich denk an das gar nicht alles, aber wenn du deine Rechnung selbst machen willst, ja, du wirst irgendwann diese Rechnung bekommen und da ist alles aufgeführt. Hey, und da, was sollen diese paar Daten, die da im Internet rumkeuchen über mich, ja? Und das ist tragisch, was da steht. Vers 12, und die Toten wurden gerichtet, Offenbarung 20, Vers 12, nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Warum nach ihren Werken? Nun, weil niemand da ist, der für ihre schlechten Werke bezahlt hat. Aber wenn du jetzt zu Jesus rufst und sagst, Jesus, du siehst alle die Werke, vergib mir, nimm mich an, komm in mein Leben, dann sind diese bösen Werke weg. Ich kann nicht mit meinen Werken vor Gott bestehen, das geht sowieso nicht. Ich bin ein sündiger Mensch, ja. Aber durch die Gnade, durch die Vergebung bin ich heilig in Gottes Augen. Und wenn jemand nicht geschrieben wurde, gefunden wurde, Vers 15, in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen, beziehungsweise in die Hölle. Das Schicksal trifft alle, die Jesus nicht angenommen haben. Der Theologe Trapp sagt, der Teufel und die Verdammten haben dort Strafe ohne Mitleid, Elend ohne Gnade, Trauer ohne Beistand, Weinen ohne Trost, Unheil ohne Maß, Qualen ohne Ende, einfach unermesslich. Und damit endet das Kapitel. Aber das muss nicht enden. Das Kapitel muss nicht so mit dir enden. Ich möchte einen Satz nochmal hier rauslesen. Da heißt es im Matthäus 25, Vers 41, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist, jetzt hören wir genau hin, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Für wen bereitet? Für wen ist die Hölle? Für den Teufel und seine Dämonen. Für keinen Menschen, sondern für den Teufel und seine Dämonen. Und doch wählen Menschen diesen Weg. Weißt du, Gott schickt niemand in die Hölle. Gott rettet aus der Hölle. Wir alle sind am Weg, im Grunde genommen als Menschen sind wir auf dem Weg in die Hölle. Weil wir ohne Gott das nicht schaffen, gerecht zu sein, uns die Ewigkeit zu verdienen. Und deshalb kommt Gott, ja, und rettet uns aus der Hölle. Das ist genau der Punkt. Und du entscheidest, wo du hingehst. Und ich zeige dir mal noch am Schluss, was Gott mit dir vorhat. Wirf mal einen Blick in die Zukunft. Jetzt schlagen wir kurz nochmal Offenbarung 19 auf. Da ist die Rede von der Hochzeit des Lammes. Und warum Hochzeit? Du warst wahrscheinlich schon mal auf einer Hochzeit, ja? Die einen waren auf ihrer eigenen Hochzeit und wenn dann die Braut reinkommt, die anderen haben es einfach gesehen. Hey, egal wie, das, was da auf uns zukommt, stellt alles andere in den Schatten. Und da kannst du dich drauf freuen, als Verheirateter oder als Single, ja. Da wird etwas passieren, das beschreibt die Bibel als Hochzeit und sie beschreibt uns als seine Gemeinde, als Braut und ihn als den Bräutigam. Ja? Und da steht dann, diese Hochzeit, also wenn Jesus wiederkommt, das wird eingeleitet im Offenbarung 19, Vers 6 mit, und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen Halleluja, also ganz viele Menschen. Ganz mega viele Menschen. Und das ist ja was Gutes, ja. Denn der Herr, diese Sprachen, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Das ist Worship pur. Vermutlich ziemlich laut und geisterfüllt. Vers 7. Lasst uns fröhlich sein, lasst uns jubeln und ihm Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Das bist du. Da ist Jubel, da ist Freude, da ist Begeisterung. Schau mal, das steht am Ende. Am Ende steht nicht, deswegen möchte ich gerne schließen damit. Am Ende ist nicht, das ist nicht das letzte Kapitel. Das Gott möchte nicht, dass irgendjemand in der Hölle landet, ja. Aber das entscheidest du und ich mit unserer Entscheidung, mit unserer Nachfolge. Gott will uns bei sich haben. Und das Wort heißt es da, schau mal, die Braut, das bist du jetzt, ja. Die Person, die an Jesus glaubt, Vers 8, und es wurde ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, also so ein richtig schönes, tolles, tolles Brautkleid, glänzend, rein. Und dieses Kleid sind, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, zum Johannes, der das aufgepinselt hat, ja, schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Das steht ganz am Ende von der Bibel. Alle sind eingeladen. Und ich darf jetzt hier derjenige sein, der zu dir kommt. Dich, wenn du es noch nicht erlebt hast, dich einzuladen, dabei zu sein. Und dich, der du es schon erlebt hast, der du Jesus angenommen hast, zu sagen, Es lohnt sich, dein ganzes Leben nochmal neu in die Waagschale zu schmeißen und dich zu freuen auf das, diesen Ausblick zu haben auf diese wunderbare Zeit. Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Wir kommen jetzt zu dir. Ich komme zu dir, diesem gewaltigen, großen König. Und du möchtest, dass niemand verloren geht, sondern jeder errettet wird. Und ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, genau das jetzt zu machen, einzuladen. Glückselig, die eingeladen sind. Und ich spreche das jetzt aus für meine Zuhörer, die Zuschauer, die jetzt irgendwie das mitbekommen, das einfach nachzusprechen, dieses Gebet nachzusprechen. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Ich lege dir alles hin. Ich bekenne dir meine Schuld, meine Sünde, meine Gottlosigkeit. Ich lege das vor dich hin und ich bitte dich, vergib mir das und komm du jetzt in mein Leben. Ich möchte dir von nun an nachfolgen. Und ich nehme das jetzt im Glauben an, dass ich dein Kind bin. Gib mir deinen Heiligen Geist, dass ich dich erkennen kann, verstehen kann. Und danke, dass ich jetzt ein Gesegneter von dir sein darf. Und ich will von nun an mit dir leben, in Jesu Namen. Und Herr, ich bitte dich für uns, die wir dich schon länger kennen. Wir wollen unser Leben dir zur Verfügung stellen. Ich möchte uns unseren Segen stellen mit Psalm 95, Vers 6, wo es heißt, komm, lasst uns anbeten und uns neigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Und erfülle uns jetzt mit deiner Kraft, dass wir das leben können, dass wir brennen für dich, dass wir ein Leben führen, was dich verherrlicht. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte dich einladen, wenn du Gebet brauchst, schreib an gebet@citychapel.de. Dort wollen wir für dich beten. Wenn du sonst Hilfe brauchst, du kannst zu info@citychapel schreiben, du kannst zu uns in Gottesdienst gehen oder wenn du irgendwo lebst, irgendwo wohnst, such dir Menschen, die das auch im Herzen haben, die dir weiterhelfen. Und für uns anderen, lass uns echt ausblicken und ausschauen auf Jesus. Gott segne dich.